Sprache kann Brücke sein oder Barriere. Sie kann Wissen vermitteln oder Lügen verbreiten. Mit Sprache wird Krieg geführt und Frieden geschlossen. Sprache ist im beständigen Wandel begriffen. Neue, kürzere Redeformate entstehen. Talkshows haben Konjunktur. Die klassische politische Debatte scheint dagegen zu verschwinden. Um Sprache, Macht, Politik drehte sich vor einer Woche die Diskussion beim 67. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die Moderatoren sind Andreas Sendker und Uli Blumenthal.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Donald Trump hat seinen Wahlkampf mit dem Wortschatz eines Siebtklässlers bestritten. Das Oxford Dictionary hat 2015 erstmals ein Emoji zum Wort des Jahres gewählt. Und Chiasamen und Faszientraining gehören zu den neuesten Wörtern, die in den Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache aufgenommen worden sind. Sprache, das sieht man daran, ist im beständigen Wandel begriffen. Wie tiefgreifend verändern die neuen, die sozialen Medien unsere Sprache, unsere Sprachkultur? Was macht Sprache mit uns? Wie wandeln sich die Maßstäbe politischer Rhetorik? Gibt es das überhaupt noch, eine Redemacht, wortmächtig sein? Und kann man das lernen?
Sprache macht Politik. Darüber diskutieren heute bis 20 Uhr hier im Deutschlandfunk Theresa Präauer, Autorin und Künstlerin aus Wien, Professor Wolfgang Klein, Direktor am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik aus Nimwegen und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, sowie Professor Olaf Kramer, Rhetorik- und Wissenskommunikationsforscher und Leiter der Forschungsstelle Präsentationskompetenz an der Universität in Tübingen.
Wolfgang Klein, Sie haben soeben einen Bericht zur Lage der deutschen Sprache vorgelegt. Nicht zum ersten Mal, sondern jetzt in einer Neuauflage. Kurze Frage, wie geht's ihr denn?
Sehr gut.
Was heißt das?
Für einen Sprachwissenschaftler zählt es wirklich zu den erstaunlichsten Erfahrungen, wie unfasslich fest verankert diese Idee ist, dass unsere Sprache verfällt. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, wenn man sich einfach überlegt, wie sich zum Beispiel das wichtigste Ausdrucksmittel des Deutschen, nämlich der Wortschatz, ist nicht die Grammatik, ist das Wichtigste, der Wortschatz, der sich seit Goethes Zeiten mindestens verdoppelt hat, wie dieser Wortschatz sich ständig entfaltet und einige Wörter verschwinden, aber eigentlich sehr, sehr viel mehr hinzukommen, dann kann man eigentlich nicht sagen, dass die deutsche Sprache entscheidend eingebüßt hat. Es gibt vielleicht einige Konstruktionen, die man nicht mehr so kennt, und dann gibt es auch Leute, die nicht den rechten Gebrauch davon machen. Aber der deutschen Sprache selbst geht es gut.
Frau Präauer, wie ist der Blick von draußen auf den Zustand der deutschen Sprache? Sie haben in einem Interview gesagt, ich mag die Repoetisierung von verballhornten Worten. Fand ich einen schönen Satz. Aber wie sehen Sie von draußen auf das Deutsch? Geht es ihm wirklich so gut oder reden wir es nur schlecht?
Sie meinen, weil ich Österreicherin bin, sehe ich die deutsche Sprache von außen?
Ein bisschen.
Ja, ich denke, ich bin mitten in der deutschen Sprache, arbeite mit ihr, befinde mich mittendrin. Und als Schriftstellerin hat man ja den Luxus, mit der Schönheit, aber auch mit der Hässlichkeit von Sprache zu arbeiten. Also sich um das Ausschöpfen der Bandbreite vielleicht zu bemühen und das zu pflegen. Insofern würde ich auch sagen, was die Quantität anbelangt, bei mir sind da auch Türen und Tore geöffnet. Die Qualität, der Gebrauch der Sprache, vielleicht gerade im medialen Diskurs, in den sozialen Medien, lässt vielleicht manchmal zu wünschen übrig, aber ich bin auch weit entfernt davon, kulturpessimistisch hier zu argumentieren. Ich glaube, dass so lange Menschen sprechen und sei sie sprechen, nutzen sie die Sprache auch kreativ und lustvoll.
Olaf Kramer, ich habe vorhin den Wortschatz von Donald Trump in seinem Wahlkampf kurz zitiert. Sie haben über deutsche politische Sprache gesagt, sie läuft Gefahr, zu kontrolliert, zu mutlos und zu künstlich zu werden. Ist Ihre Diagnose also eine andere als die von Wolfgang Klein, der auf den Wortschatz guckt, während Sie auf die praktische Sprachausübung im Parlament und anderswo schauen?
Ich bin auch kein Anhänger einer Verfallsthese und würde erstmal sagen, Sprache ist lebendig und Sprache verändert sich. Und dadurch, dass wir sowas wie Wörterbücher und Grammatiken inzwischen ausdefinieren, haben wir das so ein bisschen zum Stillstand gebracht zeitweise. Dass der Stillstand kein vollkommener ist, sondern eine lebendige Weiterentwicklung da ist, ist zunächst mal etwas, was zu begrüßen ist. Trotzdem kann man in der politischen Kommunikation schon erkennen, dass unter dem Druck sozialmedialer Beobachtung, Kürze, Schlagworte sehr wichtig und sehr zentral geworden ist. Man sich schwer tut, mitunter ein differenziertes Argument unterzubringen. Und zugleich beobachten wir auch, dass wir eine sehr kontrollierte Sprache haben. Politiker riskieren sehr wenig. Also Barack Obama, den wir immer als großen Redner wahrnehmen, hat im Grunde nie ein freies Wort gesprochen. Also seine Reden sind komplett vom Teleprompter abgelesen. Das ist etwas, was man bedauern kann oder was ich bedauere, weil dadurch Lebendigkeit verloren geht, Auseinandersetzung, Widerspruch, die eigentlich ja zu einem lebendigen politischen Diskurs dazugehören.
Das gilt auch für Sprache in der Wirtschaft. Wenn ein Vorstandsvorsitzender eines DAX-Unternehmens ein falsches Wort sagt, kann der Kurs stürzen. Das hindert ihn doch daran, wirklich frei mit Sprache umzugehen. Gibt es eine Rettung aus diesem Dilemma, auch aus dem politischen Dilemma, das Sie gerade geschildert haben?
Ich denke, die Rettung ist letztlich individueller Mut, also der Mut, es anders zu machen. Es gibt eine sehr schöne Episode aus dem letzten amerikanischen Wahlkampf, dass das Wahlkampfteam um Hillary Clinton mehrere Wochen überlegt hat, ob man einen Witz über die Frisur von Donald Trump in eine der Reden einbauen soll. Man hat dann 3 Wochen lang verschiedene Witze getestet mit Fokusgruppen und am Ende beschlossen, es ist zu riskant, wir lassen das. Und das ist für mich eine schöne Geschichte, die deutlich macht, wie kontrolliert das ist. Und im Vergleich dazu konnte dann, man mag halten von Trump, was man will, konnte die Lebendigkeit und der direkte Kontakt, den er dann doch zu seinen Zuhörern immer wieder aufgebaut hat, punkten.
Aber es gibt auch eine andere Seite von Sprachentwicklung. Man erlebt auch bei Politikern zum Beispiel, dass sie jetzt neuerdings anfangen, so im Plauderton Geschichten zu erzählen. Von Begegnungen mit Menschen, die sie beeinflusst haben und warum sie jetzt dieses oder jenes Gesetz beschließen. Frau Prerauer, Sie haben sich mal beklagt darüber, dass sich dieser, ich zitiere, quakende Plauderton des unbekümmerten Erzählens überall ausbreitet. Auch in der Literatur, wo es sozusagen mehr auf die Story ankommt, die möglichst auch selbst erlebte Geschichte. Wie halten Sie dagegen? Also wie bemächtigen Sie sich Ihrer Sprache?
Also ich denke mal, dass das literarische Schreiben ja eines ist, das sich grundlegend schon mal unterscheidet vom politischen Diskurs oder unterscheiden kann, nicht immer muss, das kann auch Versatzstücke aufgreifen, aber das Schreiben ist ja eine konzentrierte Arbeit, die man zuerst mal mit sich und dem Papier aushandelt. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, gibt es da das freie Sprechen bei Trump oder das Spontane überhaupt? Ich habe mir jetzt so eine Rede von ihm genauer angehört und angesehen. Ich glaube, der arbeitet auch im Spontanen oder vermeintlich Spontanen sehr stark mit Satzbausteinen und, sagen wir mal, vorformulierten Versatzstücken und durchaus auch rhetorischen Elementen, die wir wahrscheinlich aus der Rhetorik kennen, seit es Rhetorik gibt. Wiederholung der Ausdrücke, Steigerung des Ausdrucks, dann auch immer wieder biblische Zitate und so weiter. Wie sehr das dann spontan und frei ist, das politische Sprechen, würde ich schon mal so in Frage stellen. Aber das Schreiben für sich ist ja eine konzentrierte Arbeit. Das geschriebene Wort unterscheidet sich auch oft vom gesprochenen Wort und eine Lesung unterscheidet sich wiederum von einer persönlichen Lektüre. Aber Gott sei Dank gibt es diese Bandbreite.
Herr Professor Klein, Sie haben auf die Frage sehr knapp, wie es der deutschen Sprache geht, geantwortet, sehr gut. Wie würden Sie denn charakterisieren die Sprache, die während des Bundestagswahlkampfes gesprochen wurde? Geht es der auch sehr gut oder wie sieht da Ihre Diagnose aus?
Also ich würde mal sagen, das ist nicht der schlimmste Patient unserer Tage. Aber ich denke, ich muss doch einfach mal als Sprachwissenschaftler hier auf eine Unterscheidung hinweisen. Eines ist die Sprache, das System der Sprache. Und das ist in der Tat immer weiter und ausgedehnter und komplexer geworden. Das ist sozusagen von einem Tante-Emma-Laden zur KDW 6. Stock geworden mit einem gigantischen Angebot an Dingen, die man kaufen kann. Das ist die Sprache. Eine ganz andere Frage ist, wie man diese Sprache benutzt, zu welchen Zwecken, in welchen Situationen. Und ich glaube, da haben sich in der Tat viele Sachen verändert, manche zum Besseren, manche zum Schlechteren.
Wie sieht es mit der politischen Sprache aus?
Auch da glaube ich, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, den Politikern, die kriegen auch, und sie eben auch, kriegt man gewisse Instruktionen, was rüberkommt. was wirken kann hier. Und ich glaube, in vielen Fällen sind diese Ratschläge sehr schlecht, weil die Leute dann es nicht richtig machen, es wird gekünstelt, es wirkt nicht überzeugend. Und es gibt, die Politiker haben ein sehr, sehr unterschiedliches Geschick und auch ein sehr, sehr unterschiedliches Sensorium, was bei den Leuten ankommt. Wenn es zum Beispiel Veranstaltungen gibt, die in einem Saal spielen, dann wirkt das bei den Leuten, die da anwesend sind, unter Umständen vollkommen anders als bei Leuten, die zu Hause in der Stube sitzen und das mit einer gewissen Distanz betrachten. Die wahre Antwort auf Ihre Frage ist eigentlich, es kommt drauf an. Es ist von Situation zu Situation ganz unterschiedlich, was überzeugend ist, bis eine ganz bestimmte Person überzeugend ist.
Liegt es daran, dass das Element der Ehrlichkeit, der Offenheit eigentlich sehr problematisch dann für Politiker ist? Weil sie werden ja irgendwann mal dann an diesen Aussagen, es hieß mal, die Maut mit mir nicht, dann kommt sie. Sie werden immer wieder an diesen Aussagen gemessen, also so, dass sie eigentlich gar nicht mehr in der Lage sind, ehrlich und offen sich zu artikulieren, sondern eigentlich so eine Kunstsprache, Timothy Gardner, er sprach mal von einer Lego-Sprache, dass sie diese Sprache dann praktizieren, egal wo sie sind, in Duellen, in Hallen, in Sälen, selbst auf dem Oktoberfest vielleicht.
Naja, es gibt eine alte Geschichte von einem alten Rechtsanwalt, der einem jungen Rechtsanwalt sagt, das Wichtigste in unserem Beruf als Rechtsanwalt ist absolute Ehrlichkeit. Wenn du die vortäuschen kannst, hast du gewonnen. Hm? Und das gilt auch für Politiker in einem gewissen Sinne. Sie spielen ja Ehrlichkeit. Politiker wissen viele Dinge, mit, da bin ich vollkommen sicher, ich weiß auch nicht, aber ich bin trotzdem überzeugt, die sie gar nicht sagen können. Sie können bestimmte Dinge nicht sagen, nicht nur aus eigenen politischen Gründen, sondern wirklich auch aus einem gewissen allgemeinen Interesse heraus. Der vernünftige Wähler, der vernünftige politische Bürger stellt das in Rechnung. Er wird sich nicht auf eine einzelne Aussage stützen, sondern auf ein Bündel von Aussagen, wie stark das auch variiert wird. Und wenn er noch ein bisschen vernünftiger ist, dann schaut er drauf, was dann hinterher damit gemacht wird.
Frau Preauer.
Ja, ich glaube ja, dass wir zwei Tendenzen beobachten können in den letzten 15 Jahren. Einerseits ist jeder zum Medienkonsument, jede zur Medienkonsumentin geworden und kann auch Sprecherin und Senderin sein. Insofern glaube ich, dass es allgemein zu einer Art von Professionalisierung kommt im Umgang mit den Medien und gekommen ist. Also etwas Abgekartetes hat vielleicht jeder Medienauftritt. Und andererseits würde ich sagen, dass es auch so etwas gibt wie eine Tendenz zur Emotionalisierung von Sprache. Vielleicht ein Beispiel, das unverdächtig ist, ist das Wetter. Ich denke mir, wenn wir uns Nachrichten von vor 20 Jahren anhören, wird gesagt, das Wetter ist morgen kalt und regnerisch. Und heute beobachte ich oder höre ich immer mehr, dass gesagt wird, es ist schlechtes Wetter, wir werden darunter leiden, ziehen Sie sich warm an. Also das uns eigentlich als Zuhörenden schon die Gefühle mitgeliefert werden, die wir zu diesem Wetter haben sollen.
Aber man kann ja auch den politisch doch brisanteren Begriff der Flüchtlingswelle nehmen. Es wird diskutiert, dass man nicht von Flüchtlingen, sondern von Geflüchteten reden sollte. Aber Flüchtlingswelle hört sich so an wie Klimakatastrophe. Die kommt, da kann man nichts gegen machen, der ist man ausgeliefert. Herr Kramer, was hat das sprachlich? Wozu führt das?
Politik ist immer auch ein Kampf um Begriffe. Und wenn ich es schaffe, im Diskurs einen bestimmten Begriff für ein Problem, einen Zusammenhang, eine Sache zu etablieren, gewinne ich Kontrolle und kann etwas in die eine oder andere Richtung politisch drehen. Also wenn die AfD immer wieder davon spricht, dass wir eine unkontrollierte Zuwanderung haben und wenn es ihr gelingt, dieses Wort zu etablieren, dann ist damit eine bestimmte Perspektive auf diese Flüchtlingskatastrophe verbunden. Und eine, die Reaktionen vom Staat verlangt, wo sich dann jemand wie Gauland hinstellen kann und sagen, wir brauchen an der Grenze eine Bundeswehr, die schießt. Und wenn ein anderer Begriff eingeführt wird für die gleiche Sache und wir von einer globalen Flüchtlingskrise sprechen, dann kann man schon nicht so leicht davon reden, dass man eine Bundeswehr braucht, die an der Grenze steht, weil man erkennt dann, wenn man weiß, es ist eine globale Krise, dass so eine einzelne Aktion das Problem nicht beseitigen kann. Das ist ein Beispiel dafür, wie einzelne Begriffe wirklich geeignet sind, Politik zu machen. Und das hat unglaubliches Potenzial, damit strategisch umzugehen. Bin ich immer auf die AfD picken, aber diese Veränderung, die man im Moment auch beobachten kann, dass man vom Wutbürger zum Mutbürger sich begrifflich weiterentwickelt, auch strategisch eine sehr interessante Bewegung, die das Potenzial hat, neue Aufmerksamkeit und eine neue Sichtweise wiederum zu kreieren auf bestimmte Schichten dieser Bevölkerung. Und insofern, Begriffe machen Politik und deshalb wird so viel um diese Begriffe gerungen von Politikern und Wahlkampfstrategien.
Aber dann lassen Sie mich noch mal einen Begriff aus der Vergangenheit aufgreifen, Krieg. Wir haben monatelang in Deutschland diskutiert, befindet sich Deutschland im Krieg? Und es war fast ein Sprechverbot, bis dann irgendwann mal jemand dieses Tabu, dieses politische Tabu gebrochen hat. Ein anderer Begriff ist für mich alternativlos. Da ist Sprache eine Form, wo man merkt, Politik hat Angst, den Inhalt in die Politik zu transportieren oder damit umzugehen. Oder wie würden Sie Krieg und alternativlos diese beiden Begriffe interpretieren?
Naja, es ist der Versuch, mit Sprache Realität zu etablieren und eine bestimmte Sichtweise zu etablieren oder eben zu verhindern, dass es zu ihr kommt. Und in der Tat, eine Äußerung wie etwas ist alternativlos, ist im Grunde eine Form der Diskursverweigerung. Also ich versuche damit, den Diskurs klein zu halten und die gesellschaftliche Debatte unmöglich zu machen. Und das ist natürlich eigentlich nicht wünschenswert.
Ich möchte aber vielleicht auch dazu sagen oder daran erinnern, dass vielleicht eine Sprache der Mäßigung eine ist, die eine überlegte Sprache ist. Also es betrifft jetzt nicht so Begriffe wie alternativlos, sondern vielleicht noch zurückzukommen auf unser Gespräch vorhin. Ist es wirklich wünschenswert, dass jemand, dass ein Politiker, eine Politikerin spontan spricht und ihre Gefühle in jeder Situation zeigt? Vielleicht ist es gerade notwendig und können wir auch dankbar sein, dass es eine Sprache der Diplomatie gibt, die sich vielleicht etabliert hat, eine Sprache der höflichen Zurückhaltung, die eben nicht mit wenigen Zeichen die Welt in Brand setzt.
Herr Klein, ich bin mir nicht so sicher, ob einzelne Begriffe in der Tat so prägend sind für die Leute und ob es nicht irgendwie etwas ist, was sozusagen expliziter formuliert werden könnte und dann nicht diesen Eindruck erwecken, wenn zum Beispiel die Frau Merkel gesagt hätte, dieses war alternativlos oder sonst irgendjemand und sie stattdessen gesagt hätte, wir haben keine andere Wahl. Macht das irgendwie einen Unterschied? Ich bezweifle es.
Naja, alternativlos hat so einen leicht neologistischen Charakter, dadurch ist es auffälliger, als zu sagen, wir haben keine Wahl. Also ist dann wahrscheinlich schon ein Konzept, das noch
etwas stärker. Also mir kommt, ich hatte keine Wahl oder wir haben keine Wahl, im Grunde sehr viel härter vor.
Dann lassen Sie uns einen anderen Testfall nochmal nehmen, über den oft geschrieben worden ist und diskutiert worden ist. Herr Kramer, gibt es einen Unterschied zwischen Yes, we can und wir schaffen das?
Ja, einen ganz dramatischen. Denn das Geniale an Obamas Formel Yes, we can war, dass die eine endlose Offenheit hatte. Also im Grunde konnte jeder Wähler da seine Fantasien hineinfügen, weil nie gesagt wurde, was können wir denn jetzt? Und zugleich ist das verbunden mit diesem amerikanischen Traum, der ja immer noch in den USA ein verbreitetes Konzept ist. Und diese Kombination von großer Offenheit, die es ermöglicht, eigene Fantasien, Wünsche, Vorstellungen da hineinzupacken mit diesem amerikanischen Traum, hat das zu einer genialen Formel gemacht. Mhm. Wir schaffen das, war von Frau Merkel ja, ist eigentlich eine Übersetzung, könnte man jetzt sagen, aber es war doch sehr strikt kontextualisiert auf die Flüchtlingskrise. Das heißt, das hat nicht die Offenheit, die Obama-Formel hat, wo man dann also alles Mögliche hineinpacken kann, sondern da war es nun ein politisches Programm für ein ganz konkretes Problem. Mhm. Und die Schwierigkeit von diesem Wir schaffen das liegt dann letztlich eben daran, dass da Komplexität zu sehr heruntergespielt wird. Also Politik hat ja grundsätzlich die Schwierigkeit, wenn es um Kommunikation geht. Wir haben komplexe politische Probleme und die müssen in irgendeiner Form übersetzt werden. Und insofern bedeutet politische Kommunikation immer eine Form von Komplexitätsreduktion. Aber es wird immer dann gefährlich, wenn diese Komplexitätsreduktion zu weit getrieben wird und man nicht mehr zugibt, dass dahinter vielleicht ein komplexeres Problem liegt. Und bei diesem Wir schaffen das, ist Frau Merkel das passiert. Was sonst bei ihr eigentlich selten der Fall ist, sie ist eine Politikerin, die wenig Tendenzen zu Populismus hat eigentlich und immer bereit ist, auch wieder in einen komplexen Diskurs zurückzugehen. Aber an der Stelle ist sie mit so einer einfachen Formel dann gescheitert.
Herr Kramer, es gibt Widerspruch hier von der linken Seite auf dem Podium jedenfalls von Herrn Klein.
Eine andere Sichtweise. Ja? Ich habe mir das nämlich nochmal angeschaut. Dieses war während einer Pressekonferenz. Und sie hat es eigentlich sehr moderat gesagt und eigentlich so einen Anschlag gesagt, wir sind in einer extrem schwierigen Situation, aber da haben wir und so weiter. Und es wird uns ungeheuer belasten. Und dann hat sie eigentlich sehr moderat gesagt, das schaffen wir.
Das stimmt, aber und danach ist es ja zur Formel geworden. Sie hat es in mehreren Reden wieder verwendet. Es kam eben nicht nur einmal, sondern ich glaube sogar in der Weihnachtsansprache war es dann auch einmal drin.
Darf ich nur einen Satz dazu sagen? Das andere ist, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie so etwas emotional war oder sowas, sondern ich glaube, dass sie das genau kalkuliert hat.
Frau Preauer.
Gleichzeitig finde ich, dass das Interessante an Sprache, dass selbst ein so positiver, sagen wir mal per se mutmachender Satz so umgewertet werden kann, auch von den politischen Gegnern. Wir schaffen das, ist ja so einer der Sätze, der Merkel am meisten vorgehalten wurde, glaube ich, nachdem er ausgesprochen worden ist. Und gleichzeitig hört man auch immer wieder in Reportagen über Wahlmotive und Wahlverhalten, dass gerade junge Menschen sagen, genau für diesen Satz wählen wir sie. Die englische Entsprechung, yes we can, so offen, dass alles hineininterpretierbar ist, ist ja jetzt, man muss immer sagen, die Geschichte ist da ein bisschen böse, dass wir wissen, dass der Satz jetzt weitergeht, yes we can make America great again mit Trump. Also die zweite Hälfte des Satzes wurde nachgeliefert.
Herr Kramer, es gibt so Aussagen, die sozusagen für die Geschichtsbücher sind. Wohlstand für alle ist einer. Mehr Demokratie wagen, Brandt, geistig-moralische Wende, Helmut Kohl, der Islam gehört zu Deutschland. Was ist so aus den letzten 10, 12 Jahren ein Satz, wo Sie sagen, da hat Sprache Politik gemacht oder hat eine Epoche geprägt?
Wir sind da an einem Punkt, der ganz interessant ist in politischer Kommunikation. Wir müssen ja alle zugeben, dass wir das letzte Mal eine komplette politische Rede gehört haben, ist in der Regel lange her bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern. Und politische Kommunikation funktioniert ja eigentlich eher so, dass man zwar am Anfang vielleicht eine lange Rede auf einem Parteitag hat oder bei einer Wahlveranstaltung. Dann kommt es aber darauf an, sind da einzelne zitierfähige Sätze drin? Und darauf legen ja auch Redenschreiber Reden an. Denn dieser zitierfähige Satz, der schafft es im Idealfall dann in die Zeitung, im noch besseren Fall in die Tagesschau. Und wenn er dann noch mehr Resonanz findet, dann entwickelt er eine gewisse Halbwertszeit, wie das bei diesen Sätzen Yes, we can und so weiter ist. Und darauf ist politische Kommunikation sehr stark angelegt. Und die eigentliche Herausforderung eines Redenschreibers ist inzwischen eigentlich, diese Sätze auch anzubieten. Wir können eine ganz komplexe und differenziert argumentierende Rede haben, von der man sagen würde, ja, da ist ein Thema jetzt wirklich gut durchdacht und rational befragt, hinterfragt und analysiert worden. Wenn es da diese eine Formel nicht drin gibt, bleibt diese Rede unter Umständen sehr wirkungslos, weil sie einfach nicht in diese Medienrotation hineingerät.
Und die rhetorischen Mittel sind ganz alte oder beobachten Sie auch neue rhetorische Mittel in letzter Zeit?
Die rhetorischen Mittel sind eigentlich ganz alte. Und ich werde oft gefragt, naja, was zeichnet denn die Sprache des Populismus aus? Dann muss man sagen, naja, in einer populistischen Rede finden sich zunächst mal die gleichen Figuren, die auch in einer anderen politischen Rede sein könnte. Die populistische Rede arbeitet etwa mit einer Antithese, dem Gegensatz Elite und Volk. Antithesen kann ich aber auch in ganz vielen anderen politischen Reden haben. Deshalb muss man immer die einzelne Figur anschauen, die einzelne Technik anschauen und fragen, was macht man eigentlich damit? Und insgesamt gibt es sozusagen eine Mode, eine Tendenz dazu, emotionaler zu sein. Es gibt auch eine Mode zu diesem Geschichtenerzählen, zu narrativen Ansätzen, weil man sich erhofft, dass dadurch weniger Widerstände vorhanden sind. Zugleich erleben wir im Moment in Deutschland eine gewisse Verrohung, wenn man sich die politische Kommunikation der extremen Rechten anschaut, die sehr starke Begriffe eingeführt hat. Also solche Tendenzen kann man dann schon erkennen.
Herr Poser-Klein.
Irgendwie habe ich das Gefühl, wir hängen da zu sehr am Einzelnen, am Detail. Ein bisschen, also an einzelnen Wörtern, auch an ganzen Wendungen, die sich vielleicht durchsetzen oder sowas. Aber wenn man sich überlegt, wie die berühmten Redner der Vergangenheit, die Guten wie die Bösen, Leute überzeugt haben, dann liegt das meines Erachtens nicht an einzelnen Wörtern, Sätzen, selbst wenn sie noch so Catchphrases, wie man so sagt, sind, sondern es liegt daran, dass sie eine bestimmte Stimmung erzeugt haben, unter denen die anwesend waren. Der unfassliche, für uns überhaupt nicht nachvollziehbare Effekt heutzutage von Hitler, der liegt einfach daran, dass er so lange geredet hat und die Leute, um es mal so zu sagen, dumm und dämlich geredet hat oder in einen Rausch hinein. Es gibt ja dieses wunderbare Gedicht von Jandl, wie ein Heldenblatt, das Sie alle kennen, dass diese Atmosphäre, nehme ich an, wenn nicht, müssen Sie es wirklich nachlesen, dass diese Atmosphäre in einer unglaublichen Weise beschreibt. Was ich damit sagen will, mit diesem Beispiel, da könnte man viele andere. Obama hat das übrigens bis zum gewissen Grad auch gekonnt, nicht in dieser Bösartigkeit, aber es kommt darauf an, den Anwesenden, die in eine gewisse Stimmung hineinzuversetzen, und die liegt nicht am einzelnen Wort und nicht am einzelnen Satz. Das ist, um es mal so zu sagen, zu rational gedacht.
Naja, ich würde sagen, das ist die rhetorische Ursituation, ist vor anwesenden Zuhörern hinzubekommen, den Moment zu treffen, das diesen Kairos-Moment, den besonderen Moment auch zu inszenieren als Redner und die Zuschauer, Zuhörer zu emotionalisieren, mit ihnen verbunden zu sein. Wenn das gelingt, dann haben wir es mit einer großen Rede zu tun. Heute würde ich aber sagen, ist es damit allein nicht getan, denn in einer Massendemokratie, in der wir leben, kann ich natürlich als rumreisender Redner, weiß nicht, vielleicht am Tag 2-3 Reden halten, wo jeweils 3000 Leute zuhören, aber damit ist mir nicht so sehr geholfen, was die Wirkung angeht. Mir ist mehr geholfen, wenn ich es hinbekomme, diesen einen zitierfähigen Satz zu haben oder die eine Geste, die ein Bild erzeugt, das nun für die politische Kommunikation in den Medien zu einer Art Chiffre wird. Wenn ich das hinbekomme, habe ich letztlich die stärkere Wirkung im Vergleich zu diesen eigentlich gelungenen Reden, wo ich innerhalb der Situation in der Lage bin, Menschen zu überzeugen.
Aber ist es nicht so, dass wir inzwischen diesen Raum ja immer mehr verlassen durch die Medien? Also wenn jemand in einem Raum eine Rede hält, seine Sprache zum Ausdruck bringt, dann gibt es Twitter, Facebook, zu jeder Veranstaltung gibt es ein Hashtag und sofort erfahre ich, der gar nicht in diesem Raum ist, von dieser Rede, habe diese Schnipsel irgendwo und bilde mir auf Grundlage dieser Schnipsel ein Urteil. Also ist nicht die Konzentration in unserer Zeit heute gar nicht mehr der Redner vor seinem Publikum in einem geschlossenen Raum, sondern eigentlich, dass das alles so schnell nach draußen dringt, unverdaut rauskommt und dann ja rezipiert wird. Also dass die Situation, die Sie geschildert haben, eigentlich heutzutage eine ganz andere ist, mit der Politiker konfrontiert sind, Herr Klein.
Ja, da ist etwas dran. In einem gewissen Sinne muss man sagen, Gott sei Dank, dass das so ist. Ich habe mir oft überlegt, was überzeugt mich eigentlich? Ist es der Stil, der Duktus, sind es einzelne Wörter oder so etwas? Das große Problem dabei ist, dass meines Wissens niemals wirklich ernsthaft empirisch untersucht worden ist. Was ist überzeugend? Was überzeugt wen in welcher Situation?
Olaf Kramer, es gibt so einen Grundton der Kritik am politischen Diskurs, zu dem ein Argument immer dazugehört. Wir haben sozusagen die Redekultur, die politische, verlagert vom Parlament in die Talkshows. Unterstreichen Sie diese Kritik?
Ich stimme der Beobachtung zu, dass politischer Diskurs inzwischen sehr stark in Talkshows stattfindet, würde aber nicht darin eine Kritik oder ein Problem unbedingt sehen, sondern würde sagen, Talkshows sind ein mögliches Forum politischer Auseinandersetzung in einer Mediendemokratie, in der wir nun einmal leben, und sind eine Chance, dass unterschiedliche Positionen gegeneinander stehen und eine Chance, in der gedanklichen Auseinandersetzung in einer Sache voranzukommen. Also zunächst mal würde ich sagen, Talkshows sind eine Möglichkeit der politischen Auseinandersetzung und eine, die potenziell gut funktionieren kann. Genauso wie das Kanzlerduell für mich ein wichtiges neues Medium geworden ist, in dem man Wahlkampf treiben kann und in dem man die Chance hat, eine Wahl zu gewinnen oder zu verlieren.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, ob Sprache wirkungsmächtig sein kann und wie sie wirkungsmächtig sein kann. Wolfgang Klein, Sie haben ein Institut, die Gründung eines Instituts angestoßen für empirische Ästhetik, wo Sie untersuchen wollen, was Menschen eigentlich schön finden. Haben Sie ein Maß dafür, was schön an Sprache ist oder wann Sprache schön ist?
Ich muss zuerst mal der Fairness halber sagen, es waren Ullmann Lindenberger und ich, die das gemeinsam betrieben haben. Und die Antwort darauf ist nein, aber sagen wir mal in 20 Jahren ungefähr werden wir es wissen, wenn wir der Sache näher kommen. Man kann nicht sagen E gleich M mal C Quadrat, bezogen also auf das Schöne oder so etwas. Aber es ist ja schlichtweg eine Tatsache, dass wir, was irgendjemand sagt, nicht nur im Hinblick also auf die Inhalte bewerten und ob es überzeugend ist, sondern schlichtweg auch, ob es schön ist oder nicht schön ist. Es gibt selbst für Gebrauchstexte oder sowas, da hat man also Werturteile. Und wenn es diese Urteile gibt, die von Mensch zu Mensch schwanken können, dann muss es möglich sein, das wissenschaftlich zu erforschen.
Theresa Breyer-Auer, ist für Sie Schönheit überhaupt eine Kategorie?
Ja, eine schwierige und sehr offene und sehr dehnbare Kategorie. Und um das zu erforschen, muss man wahrscheinlich zuerst einmal den Begriff definieren. Und das werden Sie sicher machen oder haben Sie vielleicht bereits unternommen. Und ich denke, es gibt in der literarischen Sprache auch Kriterien, die sind gar nicht so neu. Das hat mit Rhythmus, Reim, Melodie zu tun, mit der Wahl der Mittel, mit der vielleicht Breite, inwieweit man es schafft, den Wortschatz auszuschöpfen, aber sich dann auch wieder bescheiden kann. Und dann geht es aber im literarischen Schreiben sicher darum, auch diese Schönheit auch immer wieder zu konterkarieren und zu durchbrechen und das Hässliche hineinzunehmen. Insofern denke ich mir, würden mich diese Kategorien interessieren und sind das sehr neue und ändern sich die auch? Und natürlich ändern sich die. Und gerade als Autorin bin ich auch interessiert daran, wie die neuen Kommunikationsmedien und Techniken unsere Sprache verändern. Sprache ist dabei, ja, ist ja immer kontextabhängig. Wahrscheinlich ist sowas wie die Atmosphäre schwer messbar für so eine Rede. Wo finden wir da die Kriterien?
Ja. Ja. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Sie haben vollkommen recht, man muss sich, bevor man das überhaupt diskutiert, ein bisschen darüber einig werden, was man denn eigentlich unter schön verstehen soll. Aber ich glaube, ein ganz großer Fehler, den man in der gesamten Geschichte der Ästhetik gemacht hat, ist, dass man immer versuchen wollte herauszufinden, was ist denn eigentlich das Schöne? Diese Frage wird man nie beantworten können, bin ich fest davon überzeugt. Was man aber untersuchen kann, ist Folgendes: Was halten bestimmte Leute für schön? Wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, dann wird klar, dass die Leute nicht dasselbe für schön halten. Und dann muss man das in Rechnung stellen und die Eigenschaften der Leute betrachten und die Eigenschaften der Objekte. Und all dieses, was halten bestimmte Leute, nicht alle, bestimmte Gruppen, verschiedenen Lebensalters, verschiedener kultureller Hintergründe und so, was halten die für schön? Das kann man systematisch erforschen.
Es hat natürlich auch viel mit dem Leseverhalten und der Leseerfahrung zu tun, also gerade beim literarischen Lesen. Absolut. Also literarische Texte, denke ich mir, können und sollen immer für jeden und jede zugänglich sein und vielleicht erfahrbar und erfassbar, aber wenn man Assoziationen versteht, Zitate wiedererkennt und Reime und Rhythmen vielleicht so einen Anklang aus der eigenen Leseerfahrung da irgendwie widerhallen hört, macht das Lesen von Literatur mehr Spaß.
Aber Sie haben auch gesagt, Theresa Preauer, man muss sich vom Mythos verabschieden, dass es den Leser für bestimmte Bücher gibt, dann kann man sich völlig frei verhalten. Also woran denken Sie, wenn Sie schreiben, an die Sprache, an den, der es liest? Was passiert bei diesem Prozess, wenn Sie an Ihren Büchern sitzen?
Ich vergesse vielleicht manchmal die Leserin und den Leser oder ich wünsche mir, die Texte schreiben zu können, die ich selber gerne lesen würde, die mir fehlen. Das ist ein hoher Anspruch. Und manchmal denkt man vielleicht auch an den potenziellen Leser oder die Leserin, den Kritiker und schreibt auch gegen jemanden an. Aber im Grunde geht es auch, also neben vielem anderen in der Literatur, geht es auch um dieses innerliterarische Gespräch, die Texte, die untereinander miteinander sprechen. Insofern denkt man vielleicht auch, gibt es auch sowas wie Wahlverwandtschaften, die sich über die Jahrhunderte hinweg setzen können. Und ich denke vielleicht an einen Autor, der vor 300 Jahren gelebt hat und würde mir wünschen, dass er diesen Text liest und dann kritisiert oder was auch immer.
Aber wie finden Sie dann Ihre Sprache, die ja dann nicht Politik macht, aber die dann für den Leser wichtig und relevant ist?
Soweit das bewusst ist, hat das einerseits mit der Lesesozialisation zu tun, aber es hat auch sehr stark mit Alltagssprache zu tun und sehr stark mit Rhythmus und Melodie, mit musikalischen Elementen. Ich glaube, alles, was man mal U und E genannt hat, alles, was Sprache ist, kann einfließen in literarische Texte. Und ich glaube, dass ich das irgendwie dadurch ventiliere, jetzt sage ich schon so ein Wort. Ich denke nämlich öfter zum Beispiel auch daran, das ist jetzt eine andere Frage, wie wir auch über Körper sprechen und wie auch das Moden unterliegt. So etwas wie das Entschlacken, habe ich mal vor kurzem gehört, Sie wissen das vielleicht besser, kommt so aus einer Zeit, als die Kläranlagen erfunden worden sind. Und im Grunde ist da auch so die Frage, ist Sprache oder sind Wörter immer wieder auch eigentlich vielleicht Begriffsübertragungen und setzt sich daraus unser Wortschatz zusammen, symbolische und metaphorische Übertragungen.
Professor Kramer, bei der Diskussion um die Wirkung von Sprache und die Macht von Sprache gibt es einen Begriff Framing. Elisabeth Wehling ist da sehr präsent unterwegs auch damit. Das heißt also Framing oder Frames, das sind Deutungsrahmen. Das heißt, Sprache trifft auf einen Deutungsrahmen, den ich als Rezipient habe. Und eigentlich erfüllt dann Sprache nur das, was ich eh denke, stößt das an? Oder kann Sprache auch das, was ich denke, also meinen Frame, zum Beispiel beim Thema Flüchtlinge, komplett verändern? Also wie ist die Beziehung eigentlich? Bin ich ein Mensch, der lauter Frames im Kopf hat, die angesprochen werden von nicht nur Politikern, von allen Menschen um mich herum? Und ich antworte nur mit meinen Frames oder interagiert die Sprache auf meine Frames oder meine Frames mit der Sprache? Und was verändert sich da?
Zum Glück kann die Sprache auch dafür sorgen, dass sich Dinge verändern, Einstellungen ändern und weiterentwickeln. Das ist sehr gut und das ist Rhetorik letztlich. Aber es ist eben eine Herausforderung, Menschen zu dieser Veränderung zu bringen. Denn zunächst mal reagiere ich so auf Kommunikation, dass ich eigentlich Bestätigung suche. Und wenn jemand was sagt, was meine eigene Position ist, dann fühle ich mich bestätigt, freue mich und da fügt sich das Weltbild zusammen. Und sobald jemand mich woanders hinführen will, kommunikativ, von A nach B bringen will, wird das eben ein schwieriges Geschäft. Dann muss der ansetzen bei Dingen, die ich glaube, muss sowas wie eine gemeinsame Basis mit mir finden und dann versuchen, mich kommunikativ weiterzubringen, weiterzuführen. Und das ist eben gar nicht so leicht, aber das ist das, was wir als Rhetoriker Persuasion, Überzeugung nennen würden. Derjenige, der aber versucht, andere zu überzeugen, muss sich eben immer klar sein, dass es diese unterschiedlichen Frames gibt und muss deshalb immer sehr von seinen Adressaten und seinen Zuhörern ausdenken. Und das vergessen Redner oft. Also man entwickelt Argumente, die man als Redner selbst überzeugend findet. Das ist schön und gut. Damit ist mir aber nicht geholfen, wenn ich damit nicht den Bogen zu meinen Zuhörern finde. Deshalb ist eine ganz wichtige Technik für einen guten Redner immer sowas wie, naja, Perspektivenwechsel. Der setzt sich mal auf den Sessel der Zuhörer oder den Stuhl der Zuhörer gewissermaßen und fragt sich, aus dieser Perspektive, wie stellt sich da mein Argument eigentlich dar?
Aber wir erleben doch gerade, dass häufig Daten und Fakten weniger überzeugen, als wir denken. Mein Frame sagt, kann sein, aber ich glaube was anderes. Ja. Ist dann Sprache vielleicht ein mächtigeres Werkzeug, eine stärkere Möglichkeit, mein Frame, mein Deutungsmuster, mein Deutungsrahmen zu verändern?
Naja, da sind wir bei einem Thema, das die Rhetorik schon in der Antike beschrieben hat. Also es gibt auf der einen Seite rationale Argumente und ich kann versuchen, mit rationalen Argumenten Menschen zu überzeugen, sie in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Zugleich reagieren Menschen aber auf jede Äußerung, die ich tätige, auch emotional. Sie sind in einer bestimmten Stimmung, Befindlichkeit und diese Befindlichkeit beeinflusst, wie sie auf mein rationales Argument reagieren. Das ist so eine der Grundüberzeugungen, Grunderkenntnisse, die es schon in der antiken Rhetorik gibt. Und dieses Problem, dieses Thema haben wir heute noch. Ich würde es auch vielleicht gar nicht Problem nennen, da kommt auch dann eben diese ästhetische Dimension der Sprache ja her, da, über die wir eben geredet haben, weil wir eben nicht nur rationale Wesen sind, sondern immer diese emotionalen Befindlichkeiten mit einer Rolle spielen und uns beeinflussen.
Aber Sie würden es dann anders nennen, nicht Problem, sondern Herausforderung. Also ja. Mir passiert es immer so, wenn ich sage Problem, verdrehen alle die Augen, sage ich Herausforderung, ist schon mal die Aufnahmebereitschaft für meine Frage größer, oder?
Ja, da sieht man, was ein Wort für einen Unterschied machen kann.
Ich finde gerade eine sehr spannende Beobachtung, wir haben jetzt lange über Schriftsprache auch gesprochen, eine sehr perfekte, ausgefeilte Sprache. Herr Kramer, Sie haben Barack Obama erwähnt, dem es zwar gelingt, sehr authentisch aufzutreten, der aber tatsächlich jedes Wort abgelesen hat. Und dann gibt es den neuen US-Präsidenten. Diese Sprache von Twitter, diese Sprache in den sozialen Medien ist eigentlich keine geschriebene Sprache, obwohl wir sie schreiben, sondern ähnelt eher einer gesprochenen Sprache. Ist das Geheimnis nächtlicher Tweets mit Schreibfehlern von Donald Trump, dass das so besonders überzeugend ist, so besonders authentisch erscheint?
Ja.
Also, und wie viel Kalkül steckt darin, wäre meine zweite Frage danach.
Ja, also wir sind ja in der Tat bei einem ganz interessanten und wichtigen Punkt, dieser Frage nachzugehen, wie verändert sich Sprache, wie verändert sich Kommunikation durch neu entstandene Medien, durch Social Media. Und da beobachten wir verschiedene Dinge. Das eine, was wir beobachten können, ist, dass wir sehr häufig eine Koppelung von Sprache und Bild haben. Also YouTube-Videos kombinieren Bild und Text miteinander oder in der politischen Kommunikation versucht man bestimmte Bilder zu haben, also Ereignisse, die man abfilmen kann, dann dazu kommt sozusagen der Sprachtext dazu. Mhm. Oder Rede ist in vielen Bereichen verdrängt durch Präsentation, die auch duale Kodierung bedeutet. Ich habe visuelle Kodierung und ich habe dann einen Text dazu. Das ist so eine Sache, die man beobachten kann, wo wir in einem Veränderungsprozess sind. Und das Zweite ist eben, dass wir so etwas wie eine neue Mündlichkeit dabei auch haben, also dass bestimmte Regeln, die grammatisch kodifiziert sind, außer Kraft gesetzt sind in einer mündlichen Kommunikation, die wir als authentisch wahrnehmen. Und das ist schon etwas, was Trump auch benutzt hat, diesen Anschein von Authentizität in diesen spontanen Tweets, die sicher manchmal spontan sind, oft aber auch geplant sind und strategisch sind, die aber dieses Gefühl von Authentizität auslösen können. Und das ist in Social Media wirklich ein ganz zentraler Punkt, wenn man sich das anschaut, was wir heute gerne Influencer nennen, also diese Le Floyd oder Bibi oder wie die heißen, irgendwelche YouTube-Stars, dann haben die auch eine ganz interessante Art, mit Sprache umzugehen. Die ist nämlich sehr stark rhythmisierend, da wird Mündlichkeit zelebriert gewissermaßen und das nehmen wir als sehr authentisch wahr. Auch als Gegenmodell zu einer polierten, glatten Sprache, wie wir sie haben, wenn wir Schrifttexte ablesen und eben dieses sehr Kontrollierte haben, was ich auch eben schon kritisiert habe. Und ich glaube, es gibt im Moment so ein sehr hohes Bedürfnis nach dieser Art Authentizität. Deshalb sind diese Art Kommunikationsangebote gerade bei jungen Leuten so erfolgreich.
Frau Breher, wie beobachten Sie diese Phänomene? Gehen Sie damit sprachlich um? Bedienen Sie sich? Es gibt in Ihrem letzten Roman so Passagen, die sind so Hip-Hop-Passagen, ganz stark rhythmisiert. Schauen Sie auch, was Twitter und Co. mit Sprache machen für Ihren Werkzeugkasten quasi?
Im Grunde glaube ich, dass es das Interessante am Arbeiten mit Sprache ist, sich eben zuerst einmal nicht künstlich zu beschränken in dem, was man rezipiert und da auch quasi nicht eine arrogante Distanz einzubauen. Das hat man vielleicht auch gar nicht immer im Griff. Es gibt auch vieles, was mich dran sowieso persönlich privat auch interessiert, was meine Guilty Pleasures bedient. Und gleichzeitig ist es dann das literarische Arbeiten eines, das ganz stark wieder auswählt. Und je mehr ich meine Mittel kenne, desto besser kann ich sie vielleicht benutzen. Das wäre zumindest der Anspruch. Ich glaube aber, dass die selten so neu sind, wie sie uns glauben machen. Der Sprechgesang oder das überhaupt die orale Tradition, Literatur war ja etwas, was bevor es schriftlich war, immer mündlich war oder gesungen war. Und ich glaube, da gibt es so viele Prinzipien, die ziehen sich durch die Jahrhunderte. Und das ist ja das Spannende am Lesen von alter Literatur, dass man so vieles auch wiederfindet.
Mhm. Herr Klein, ich habe ein Zitat gehört in Vorbereitung der Sendung. Immer mehr Menschen denken, sie sind das Volk. Mhm. Das heißt, sie artikulieren sich. Immer mehr Einzelmeinung, immer mehr Verifizierung. Was bedeutet diese Sprache, die ja auch Politik macht, für die Politik und für die Sprache der Politik? Also wie wirkt dieses Jeder ist das Volk eigentlich sprachlich auf die Politik zurück?
Ich glaube, früher haben das die Leute auch schon gedacht. Sie hatten nur weniger Chancen, es zu sagen. Durch die Internetkommunikation ist es einfach so, dass sehr, sehr viel mehr Leute zu Wort kommen können. Ich glaube gar nicht, dass sich die Denkweisen so ungeheuer geändert haben. Die haben auch gedacht, wir sind nicht das Volk, aber ein Teil des Volkes. Wenn Sie jetzt sagen, wir sind das Volk, dann heißt das einfach, wir sind jene, die sich artikulieren können, die mit ihrer Meinung sich wirklich also deutlich, also ihre Auffassungen deutlich machen können. Das hat sich dabei verändert. Und das ist in der Tat etwas, eine Entwicklung der Sprache, die wir nicht unterschätzen dürfen. Es ist einfach das Aufkommen neuer Möglichkeiten, technischer Möglichkeiten. Früher hatte man einfach nur gesprochene Sprache, also 50.000 Jahre, dann hatte man die Möglichkeit der Schrift, dann hatte man den Druck, sodass man sich verbreiten konnte, dann das Telefon. Und jetzt hatten wir wiederum andere Möglichkeiten. Das reichert die Möglichkeiten der Nutzung sprachlicher Systeme, also von Sprachen, an. Und es macht auch möglich, dass immer mehr Leute sich artikulieren können und Zugang zu haben. Der Preis dafür ist, dass man es weniger intensiv verfolgt. Sie können nicht alles anhören, was da gesagt wird. Sie müssen selektiv sein. Und deshalb werden zum Beispiel Rundfunkbeiträge, denke ich, immer kürzer und sonst auch viele Beiträge, weil man einfach nicht mehr die Zeit hat, sich mit dieser Fülle von sprachlich ausgedrückter Information durch so viele Leute auseinanderzusetzen.
Also bleibe ich, um nochmal auf diesen schönen Begriff Frame zu kommen, also bleibe ich aufgrund der Fülle eigentlich in meinem Frame verhaftet, oder?
Ich weiß es nicht. Also es ist wirklich so, also immer mehr reden, aber immer weniger hören zu. Und das ist auch also in vielen anderen, in der Wissenschaft auch so. Es wird immer mehr publiziert und immer weniger gelesen. Man hat also irgendwie so eine gewisse Überproduktion hier. Ob da es keinen Wechsel im Frame gibt, das weiß ich nicht. Und das wirklich zu klären, wäre eine hochinteressante Frage.
Sprache macht Politik. Sie hörten die Aufzeichnung des 67. Zeitforums Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften vom 21. September. Es diskutierten Theresa Präauer, Autorin und Künstlerin Wien, Professor Wolfgang Klein, Direktor am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen und Professor Olaf Kramer, Rhetorik- und Wissenskommunikationsforscher an der Universität Tübingen. Die Moderation hatten Andreas Sendker, Die Zeit und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.